Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Augstein, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Und ich möchte Ihnen zuerst etwas erzählen, das belegen soll, dass ich auch sensibel bin. Auch ich habe Gefühle. Ich war nämlich diese Woche bei Markus Lanz in dessen Talkshow. Und dann haben wir auch darüber geredet, wie man die Corona-Zeit aufarbeiten sollte. Und da wurde mir ein Satz vorgehalten, den ich mal geschrieben habe, tatsächlich so Ende 2020. Da ging es um die Frage, wie schnell wird man impfen können? Da war der Impfstoff noch gar nicht da. Und wird es eine Impfpflicht dazu brauchen? Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, es wird keine geben, leider. Und gleichzeitig habe ich gesagt, aber es müsste gesellschaftlichen Druck geben auf diejenigen, die sich freiwillig, obwohl sie könnten, nicht impfen lassen. Und das habe ich mit einem Satz garniert, der endete, möge die ganze Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Der Satz hängt mir wirklich nach. Also nach im Sinne von, den höre ich immer wieder, natürlich in der Twitter-Hölle am allermeisten. Und das ist jetzt auch wieder so abgegangen und man denkt, man kann sich ja darüber aufregen, das mag schon sein, aber was für Gewaltfantasien, nackter Hass und Schimpfworte dann da durch die Gegend fliegen, aus so einer Ecke, die sich für bürgerlich hält. Das ist schon krass. Also das macht mich jedes Mal, lässt mich das stutzen. Es tut mir leid. Überrascht Sie das? Können Sie das?
Ich wundere mich über Ihre Überraschung. Mich überrascht Ihre Überraschung, denn dass Twitter ein Höllenpfuhl ist, dass das meine Meinung ist, das wissen Sie. Deshalb habe ich Twitter und den anderen sozialen Medien schon vor geraumer Zeit den Rücken gekehrt. Was mich wundert, ist, dass Leute wie Sie einerseits zwar die Vorteile dieser sozialen Medien nutzen wollen, also den Verbreitungskanal, also die Möglichkeit zu senden, und sich dann aber immer wieder darüber wundern, was für ein Dreckloch das ist. Es funktioniert halt nicht. Die sozialen Medien sind ein großer Haufen Scheiße. Entschuldigung, ich muss es so deutlich sagen. Halbwegs normale Leute mutieren in den sozialen Medien zu gehirnlosen und vor allen Dingen gefühllosen Vollidioten. Und es ist wahnsinnig unangenehm. Und ich kann allen Leuten nur raten, lass die Finger davon. Und ich kann vor allen Dingen unserer gesamten Öffentlichkeit, Entschuldigung, Sie haben jetzt eben sehr ausführlich Ihre Erfahrungen dort geschildert. Lassen Sie mich auch sehr ausführlich sagen, wie ich das bewerte. Das Hauptproblem ist ja, dass Leute wie Sie, lieber Kollege Blome, immer sagen, es gab einen Riesenaufschrei, es ist ein großes Thema, ganz Deutschland diskutiert. Und ich frage dann immer, Moment, Sie meinen Aufschrei bei Twitter, Deutschland diskutiert bei Twitter. Und Twitter ist halt nicht die Realität.
Klar, bin ich jetzt sofort dabei. Ich bin nur überrascht, wie selbstentlarvend manche Milieus da unterwegs sind, die sich also, zu Recht oder zu Unrecht, wirklich massiv in die Ecke gedrängt gesehen haben, an den Pranger gestellt gesehen haben, meinetwegen, weil sie also gegen eine Impfpflicht waren. Und gleichzeitig das also für den Untergang des freien Landes gehalten haben, diese gesellschaftliche Debatte, die natürlich mit Druck und Gegendruck ausdiskutiert wurde, so wie es beim Klimaschutz genauso passiert, oder meinetwegen, wenn hier Hunderttausende auf die Straße gehen und für die Demokratie demonstrieren, letztlich aber gegen die AfD und ihre Anhänger, ja, deren Anhänger, die AfD-Anhänger, unter Druck setzen wollen. Also die Leute können unfassbar austeilen, aber sie können nicht einstecken. Und das zeigen sie in einer Offenheit, die mich wirklich verblüfft, niemand, der sich so verhält im Netz, aus diesen Milieus, und das sind durchaus bürgerliche Milieus, zumindest zum größeren Teil, glaube ich, überhaupt kein Gefühl mehr dafür hat, wie selbstentblößend er unterwegs
ist. Nein, das ist interessant, wir reden komplett
aneinander. Oder ich begreife es nicht.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie es nicht begreifen, das steht mir nicht zu, das zu sagen. Ich kann ja in Ihr kleines Köpfchen nicht hineingucken. Ich merke nur, dass wir beiden hier komplett aneinander vorbeireden. Vollkommen egal, um was es geht. Twitter ist niemals ein gutes Medium für Kommunikation oder für die öffentliche Debatte. Twitter ruiniert öffentliche Debatte. Sie kommen jetzt mit inhaltlichen Argumenten. Sie sagen, das ist doch eine bürgerliche Gesellschaft und die verhalten sich da so und so und die merken gar nicht das, wo ich sage, das ist ja genau das, was ich sage. Es funktioniert halt nicht und es liegt nicht an den Leuten, es liegt am Medium. Das Problem ist, das Medium ist das Problem, nicht die Menschen, sondern das Medium. Deshalb funktionieren auch die Inhalte nicht. Also ich kann Ihnen nur raten, lassen Sie die Finger davon.
Gut, ich wollte es nur losgeworden sein. Fangen wir an mit dem ersten Thema.
Ja, ich habe Ihnen und auch den Hörerinnen und Hörern mal etwas mitgebracht von meinem deutschen Lieblingspolitiker. Ich möchte mal sagen, Mats ab.
Hi, es ist Ostern. Ich habe zu Ostern keinen Pullover gefunden, aber dafür ein super Osterei, ein mega Osterei aus Schokolade. Es duftet herrlich und was ganz besonders erfolgreich ist, es hat eine ganz interessante Bemalung irgendwie bekommen.
Das war Markus Söder, der uns sein...
Da hat er uns ein schönes Ei ins Nest gelegt, Osterei könnte man sagen.
Weil Ostern war. Und ich weiß nicht, es ist ja ungewiss, auf TikTok läuft das. Also das ist sozusagen die TikTok-Offensive der CSU, mit der die CSU die TikTok-Dominanz der AfD brechen will. Da müssten sich dann die SPD und auch die Grünen und alle noch große Ostereierscheiben davon abschneiden. So erobert man also die sozialen Medien, über die wir eben geredet haben. Da können Sie mal sehen, wo man da landet.
Naja gut, ich meine, es ist wie ungelegte Eier, die im Sand verlaufen. Es ist halt Markus Söder. Und es gibt ja immer noch Leute, die glauben, dass er nochmal richtig pitchen wird, nochmal richtig anlaufen wird, um Kanzlerkandidat der CDU-CSU zu werden bei der nächsten Bundestagswahl. Und die das sogar gut finden. Und ich muss sagen, der hatte das ja versucht 2021 und ist dann an Wolfgang Schäuble gescheitert, dessen Memoiren posthum erschienen sind und der darin beschreibt, wie er das Gefühl hatte, Markus Söder ist in Wahrheit eben doch ein Angstbeißer. Der hat gar keinen Mumm, der ist gar nicht souverän, sondern als es wirklich um die Wurst ging, hat er zurückgezuckt. Markus Söder ist, naja, also lange nicht so ein starker Mann, wie er gerne wäre.
Warte, pass auf, ich finde das echt, also ich persönlich, wenn ich den CDU oder den Unionskandidaten bestimmen würde, wäre für Söder.
Was?
Das nur mal vorneweg.
Aber warum?
Weil ich glaube, dass er genau die Art von unpolitischem Populismus vertritt, die für unsere politische Kultur gar nicht so schlecht wäre. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, ich weiß, können wir gleich drüber sprechen. Und ich glaube auch nicht, dass er ein schlechterer Bundeskanzler wäre als irgendjemand anders. Das meinen Sie auch nicht mehr ernst. Ich meine, der leitet immerhin den Freistaat Bayern. Der wäre in mancher EU schon ein vollwertiges Mitgliedsland. Warum denn nicht? Ist doch Unsinn. Und die Leute lieben ihn. Ich meine, hier, wir sitzen doch hier, wir sind doch sozusagen eine RTL-Produktion. Ich darf doch also auch das RTL-Trendbarometer zitieren, das 2021 herausgefunden hat, also 2021, dass 38% in einer Direktwahl des Kanzlers für Söder gewesen wären. Und ich glaube, Scholz nur 13% oder so. Ja. Und jetzt 2024, und wir wissen, er ist es ja damals nicht geworden, weil er hat es sich nicht getraut, man hat es ihm nicht gelassen, keine Ahnung. Jetzt 24 wären 40% für Söder. Ehrlich gesagt, die Union wäre ja bescheuert, wenn sie nach den Erfahrungen der vergangenen Wahl diesmal nicht auf den populärsten Kandidaten setzen würde. Sorry.
Naja, das ist vielleicht der Unterschied zwischen der CDU auf der einen Seite und einer populistischen Partei auf der anderen Seite. Eine populistische Partei würde sagen, ganz egal, Hauptsache wir gewinnen. Und was der Typ dann macht, ist auch ganz egal, denn wir haben dann ja gewonnen. Und die CDU tickt vielleicht ein bisschen anders. Wolfgang Schäuble war so jemand, der ein bisschen anders getickt hat. Und darum finde ich, ist es ein Ausweis von einer meinetwegen ein bisschen un-TikTok-mäßigen, bräsigen Gemütlichkeit und Biederkeit auf einen vermeintlich populären Mann zu verzichten, der natürlich auf offener Bühne sowieso komplett entzaubert würde, sobald der Wahlkampf beginnt. Markus Söder würde den Wahlkampf nicht überleben.
Wieso das? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Wenn du bayerischer Ministerpräsident bist, wenn du sozusagen im Wirtshaus bestehen kannst und irgendwie in den Betrieben, wenn du mit den Leuten von BMW redest, wenn du, ich muss doch jetzt hier nicht Wahlkampf für Markus Söder machen, aber sozusagen, ich meine, die Ministerpräsidenten in Deutschland waren immer die natürlichen Kandidaten sozusagen für die höchsten Parteiämter, einfach weil sie bewiesen haben, dass sie Wahlkampf durchstehen können und weil sie nachher bewiesen haben, dass sie ihre Administration im Griff haben. So, ich meine, das ist dann, mehr geht ja gar nicht.
Ja, aber es ist trotzdem ja nicht, sagen wir mal so, es sind deutlich mehr Ministerpräsidenten zum Kanzler angetreten, als es dann am Ende wurden. Und ich glaube, es ist schon nochmal eine andere Spielklasse. Ich will nicht ausschließen, dass Markus Söder das auch über, also dass Markus Söder das theoretisch drauf hat, aber er hat halt in der Vergangenheit schon so viele Dinge gemacht, die man, glaube ich, nicht auf dem Kerbholz haben sollte, wenn man als Charaktereigenschaft nicht auf dem Merz also auf den Zettel haben sollte, auf der persönlichen Bilanz haben sollte, wenn man Kanzler werden will.
Aber Merz hat noch nie irgendeine Wahl gewonnen, soweit ich weiß. Und die Popularität, das hat ja einen Grund, warum die Leute ihn offensichtlich irgendwie mögen, weil sie ihn für authentisch halten, weil sie das Gefühl haben, das ist im Prinzip einer von uns, weil sie ihm das Politmanagement zutrauen und so weiter. Ich finde es nur interessant, dass zum Beispiel der Kollege René Pfister, ja, sehr, sehr guter Kollege vom Spiegel, der hat über diese Frage nämlich neulich geschrieben, deshalb bin ich auch überhaupt nur drauf gekommen, jetzt mich damit nochmal ein bisschen zu beschäftigen. Der hat gesagt, als Journalist habe ich viele Jahre über die CSU geschrieben. Eine Frage kann ich bis heute nicht beantworten. Was interessiert Markus Söder außer Söder selbst? Und da würde ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich so. Aber ehrlich gesagt, war das bei Angela Merkel anders? Ich meine, Angela Merkel ist 16 Jahre lang oder was Kanzlerin gewesen und stand für gerade mal nichts. Die hatte überhaupt gar keine Überzeugung. Sie hatte kein Ziel, kein Vorhaben, kein Programm. Das war alles vollkommen egal. Hauptsache, sie war an der Macht und die Leute haben sie geliebt dafür.
Ich sage Ihnen mal einen Unterschied. Angela Merkel hatte den Satz von Helmut Kohl eben wirklich noch nicht nur in Erinnerung, sondern quasi im Herzen. Deutschland muss, wenn es hart auf hart kommt, Europa zusammenhalten. Zumindest muss es versuchen, das zu tun.
Sie hat alles dafür getan, dass es auseinanderfliegt. Ohne Mario Draghi gäbe es Euro gar nicht
Stopp.
Mehr.
Es geht jetzt darum, um Wunsch und Wille. Und dann tut man etwas in diese Richtung. Und vielleicht ist es möglicherweise auch etwas, was sich hinterher als falsch erweist oder als gar nicht so sinnhaft. Aber der Impuls, das Motiv ist, wir wollen das zusammenhalten. Das hätte Markus Söder gar nicht. Markus Söder hat auch schon hemmungslos gegen die EU Wahlkampf gemacht. Markus Söder hat Edmund Stoiber geholfen, der hemmungslos Wahlkampf gegen den Euro gemacht hat. Also von wegen, wer hat hier keine Grundüberzeugung? Markus Söder kann heute für die EU sein und brillant Wahlkampf für die machen und morgen dagegen. Und sie wissen es einfach nicht. Sie wissen nicht, welcher Tag heute dran ist.
Also ich finde es echt interessant, wie Sie Merkel im Rückblick heroisieren. Helmut Kohl war jemand, dem lag Europa wirklich am Herzen. Das war ein Pfälzer, der noch als Kind französische Besatzungssoldaten in seiner Straße gesehen hat. Dem war das ein echtes Anliegen, die deutsch-französische Versöhnung und das gemeinsame Europa. Das glaube ich dem sofort. Und da rede ich jetzt über Helmut Kohl. Angela Merkel war Europa vollkommen gleichgültig.
Nein, stimmt.
Sie war als ostdeutsche Protestantin Lichtjahre davon entfernt. Sie hatte überhaupt gar kein Verhältnis zu Europa. Das Einzige, was sie wirklich, wo ihr Herz aufgegangen ist, wenn das möglich war, das waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Das war ihr ein echtes Anliegen. Für Europa hat sie sich nicht interessiert. Aber wir müssen jetzt auch nicht so lange über Merkel reden. Ich sage ja nur, wenn ich den Kollegen von der Union einen Rat geben darf, stellt Markus Söder zum Kanzlerkandidaten auf.
Und erfrischt euch nochmal 4 weitere Jahre in der Opposition? Ist es das, was Sie Ihnen vorschlagen? Das ist doch Ihr perfider Plan. Augstein, Sie durchschaut doch jeder. Sie raten jetzt der CDU, sehenden Auges mit Markus Söder in den Untergang zu gehen, damit Olaf Scholz Kanzler bleiben kann. Und Olaf Scholz erneut sagen kann, ich hatte einen Plan. Und der lautete, wir machen Markus Söder zum Kanzlerkandidaten der anderen Seite. Jo, dann bleibt Scholz im Amt. Aber auch nur dann. Gut, Augstein, dann now for something completely different. Ich fand ja schon beim letzten Mal, dass der Kollege Lindner nicht nur Unfug erzählt, manchmal eigentlich sogar häufiger Recht hat. Und jetzt hat er einen Vorschlag gemacht, hat die CDU auch schon gemacht, aber egal. Man möge doch Überstunden, die die Leute machen, steuerfrei stellen, um sie dadurch brutto für netto mehr in der Tasche haben zu lassen und letztlich zu animieren, anzureizen, Überstunden zu machen, weil das der Wirtschaft hilft. Wir haben ja gesehen, wie Krankentage im vergangenen Jahr 2023 etwas höher als sonst die Wirtschaft gebremst haben, um 0,5 Prozentpunkte im BIP.
Nur ganz kurz, damit ich es auch verstehe, weil Sie wissen ja, ich bin ja ein Bär von beschränktem Verstand. Überstunden steuerfrei stellen heißt das, was viele Leute sowieso machen, einfach brutto für netto, bar auf die Kralle, praktisch Schwarzarbeit legalisieren, also Überstunden, also das heißt einfach, man kriegt einfach das, was man kriegt und hat keine Abgaben, keine Steuern, gar nichts oder nur Steuern oder wie ist die Idee?
Also zunächst einmal war der Vorschlag, glaube ich, steuerfrei zu stellen. Ob das dann auch abgabenfrei heißt, würde wahrscheinlich noch zu
diskutieren sein. Aber jedenfalls mehr Kohle für quasi gleiche Arbeit und zwar deutlich mehr. Das ist sozusagen die Idee.
Nee, die Stunde, die Sie dann drauflegen,
okay, verstehe. Okay.
Neben dem, was Sie tarifvertraglich oder vertraglich schulden an Arbeitszeit.
Verstehe.
Also kommt der Chef und sagt, wow, das müssen wir jetzt fertig machen. Also mach eine Überstunde oder mach 5 Überstunden. Und dann sagt der Arbeitnehmer, okay, mache ich. Oder der Betriebsrat sagt, okay, machen wir. Und dann ist das aber,
wissen Sie, was ich dann
sage? Brutto für netto in die Tasche. Das heißt, es lohnt sich viel stärker.
Ich habe eine total coole Idee. Ich habe eine super Idee, was wir dann machen. Ich hatte jetzt vorher meinetwegen eine 40-Stunden-Woche. Die reduziere ich per Arbeitsvertrag auf 35, arbeite aber 40 und dann kriege ich mehr. Und für meinen Chef ist es auch gut und für alle ist es gut. Wäre das zum Beispiel eine gute Lösung?
Sie sind ein kleiner Schlaufuchs.
Ne? Ich bin kein Schlaufuchs. Das ist so wie bei, das ist nur so wie bei Gregs Tagebuch, wo die Mutter mit den Momtalern kommt und Roderick die Momtaler aushändigt und er sie dann aber sofort in Dollar umtauschen will. Und das war gar nicht die Idee. Das können Sie nochmal nachlesen.
Das worauf können wir auch rausschneiden, weil es sowieso keiner kennt.
Worauf ich hinaus will, ist, Blumen, nehmen Sie es mal ernst. Es ist ganz offensichtlich eine falsche Inzentivierung. So nennt man das doch in Ihrer Sprachwelt.
Wieso eine falsche Inzentivierung? Die Leute können selber entscheiden, ob sie ein bisschen mehr arbeiten. Ich meine, als Gegenargument wurde gebracht, oh, die Deutschen können nicht noch mehr arbeiten. Die arbeiten schon so viel. Die haben 1,3 Milliarden Überstunden im letzten Jahr gemacht. So, und dann ist irgendjemand, ein anderer Schlaufuchs, mehr aus meinem Lager, der Schlaufüchse, hingegangen und gesagt, pro Kopf Arbeitnehmer sind das dann 30 Überstunden pro Jahr. Kann ich nur sagen, ich kenne eine Menge Leute, die machen das in einem Monat an Überstunden. Das soll ja nicht so sein und soll niemand gezwungen werden.
Ja, aber das ist doch, da haben Sie doch selber schon die Antwort gegeben darauf. Es machen ja auch nicht alle Menschen immer so viele Überstunden, Sie doof Fuchs, sondern das Problem ist, dass die Überstunden sich bei bestimmten Einzelfiguren in bestimmten Betrieben meinetwegen, aber vor allen Dingen bei bestimmten Gruppen ja häufen, kumulieren. Es sind vor allen Dingen aus den sogenannten einfachen Beschäftigungen auf dem Bau, in der Gastronomie und übrigens auch bei der Polizei, wenn ich das mal sagen darf, da sammeln sich doch die Überstunden an. Bei Leuten wie Ihnen, ich nehme an, hier, wo wir hier gerade sitzen, gibt gar keine Überstunden, sondern das machen, nein, okay, lassen wir das. Was Sie da wollen, ist zutiefst unsozial, Herr Blome. Und was Lindner will, ist zutiefst unsozial.
Das würde ich genau andersrum sehen. Das ist interessant, Augstein. Denn Sie haben recht, laut allen Statistiken fallen in sogenannten einfachen Berufen, wie Sie welche zitiert haben, eher und häufiger Überstunden an als in anderen Berufsgruppen. Aber für die ist es dann ja gerade erst recht interessant, weil für die der Unterschied zwischen Brutto und Netto dann wirklich einen Unterschied macht. Also wirklich einen Anreiz darstellen soll. Und niemand soll sich zu Tode arbeiten und niemand wird verpflichtet, irgendwie neu sich an die Sklaverei schmieden zu lassen und in der Galeere 24 Stunden pro Tag mit Überstunden dann zu rudern. Darum geht es doch nicht. Es geht nur ein bisschen mehr Flexibilität und einen Anreiz, etwas mehr zu tun und letztlich diesem Trend entgegenzugehen, der ja lautet, alle letzten Tarifverhandlungen haben mindestens als Verhandlungsmasse gehabt oder als Ziel, die Arbeitszeit generell zu verkürzen. Das kann, darüber haben wir schon mal gesprochen, gesamtvolkswirtschaftlich nicht aufgehen auf Dauer bei einer schrumpfenden arbeitenden Bevölkerung.
Naja, Weselski, der Held der Arbeit, der Chef der Lokführergewerkschaft hat ja rausverhandelt, dass die Leute weniger arbeiten. Er hat sozusagen das inverse Modell von Lindner gemacht. Die Leute arbeiten weniger fürs gleiche Geld. Sie können aber auch mehr arbeiten für mehr Geld. Das ist sozusagen im Prinzip ein ähnlicher Gedanke wie bei Lindner, aber er kehrt die Beweislast um, nämlich der Normalfall. Ja, die Default-Solution ist, dass die Leute weniger arbeiten und das ist auch richtig so und das ist auch gut so. Und ich sage Ihnen, was mein zentraler Punkt ist bei diesem ganzen Thema, es war damals bei Weselski schon so und ist jetzt bei Lindner wieder. Ich habe die Familien im Blick und ich habe die Kinder im Blick und ich habe die Situation der Arbeitenden.
Rührt mich jetzt schon sehr.
Guck mal, das ist echt lustig, da können Sie nur Witze drüber machen. Können wir den Punkt mal festhalten, dass Sie bei dem Thema sofort irgendwie so Ihren komischen Twitter-Sarkasmus auspacken? Das ist bitter ernst, Mann. Es geht doch darum, dass die in den Familien natürlich immer noch vor allen Dingen die Männer arbeiten und die Frauen sich um die Kinder kümmern. Komischerweise ein Bereich, der vom gesellschaftlichen Fortschritt ganz wenig erfasst wurde. Und das gesamte Überstundenmodell würde nur dazu führen, dass wieder die Väter alle weg sind und die Frauen sich um die Kinder kümmern müssen. Das ist einfach falsch. Wir müssen endlich davon wegkommen.
Ich glaube, Sie beschreiben eine Wirklichkeit, die bei jungen Leuten gar nicht mehr der Fall ist. Ich glaube, dass junge Paare mit oder ohne Kinder durchaus in der Lage wären, abzumessen und zu überlegen, wer von beiden die Überstunde macht. Denn berufstätig sind sie ja oft genug inzwischen beide, ob nun Vollzeit und oder Teilzeit oder beide Teilzeit. Insofern finde ich, ist es ein Stück Freiheit, was da gewährt werden soll. Freiheit der Lebensführung, Freiheit quasi auch, wenn Sie so wollen, ich brauche im Moment ein bisschen mehr Geld, also arbeite ich ein bisschen mehr und vielleicht ist es in 5 Jahren auch wieder anders. Habe ich eine große Gehaltserhöhung bekommen, habe den Job 3-mal gewechselt, keine Ahnung was. Und dann muss ich diese Überstunden nicht mehr machen. Aber ein bisschen mehr atmen in so etwas hineinzulassen, wie das deutsche wirklich, wirklich enge und starre Tarifsystem und Arbeitsrechtssystem, finde ich prinzipiell gut. Und ich hab gar keine Sorge, dass eine jüngere Generation sich dabei ausnehmen lässt. Die sind in einer derartig starken Machtposition auf dem Arbeitsmarkt, weil sie einfach so wenige sind im Vergleich zu den Kohorten unseres Alters, die jetzt langsam aber sicher ohne oder mit Überstunden in die Rente gehen, dass sie sich dem Arbeitgeber gegenüber, auch meinetwegen in der Frage, mache ich jetzt Überstunden oder nicht, total so selbstbewusst und souverän verhalten können. Und zwar Frauen wie Männer gleichermaßen. Ja, halt, also Sie beschreiben ein Problem, das vielleicht entstanden wäre vor 30 Jahren bei dieser Frage, heute aber nicht mehr entstehen wird.
Ja, das sagen Sie einfach in Unkenntnis der Fakten. Da hilft einfach die Recherche. Im Jahr 2022 haben Frauen im Durchschnitt 14,6 Monate Elternzeit beantragt, Männer 3,6 Monate. Das heißt, das fällt in einer solchen Art und Weise auseinander, wer sich um Kinder kümmert, immer noch, auch bei jungen Generationen. Das ist ja das Interessante, wie hartnäckig sich das hält. Und deshalb ist das auch für mich so ein zentraler Punkt. Die Politik hat sich nun mal vorgenommen, also jedenfalls unsere rot-grün versiffte Regierung, ja, lieber Herr Kollege Blome. Ja,
das haben Sie jetzt aber gesagt.
Ja, rot-grün versifft sozusagen als sarkastische, ironische Bemerkung, weil Sie ja offensichtlich aus einer ganz anderen Gedankenwelt noch kommen. Wir haben aber eine progressive Regierung, die sich zum Ziel gesetzt hat, diese wirklich knöchernen, stahlbetonhaften Verhältnisse in Deutschland auch ein bisschen aufzubrechen. Und dann kommt sozusagen der Kollege von der FDP und mit einem Vorschlag um die Ecke, die total kontraproduktiv ist da. Und ich finde es echt ärgerlich, muss ich echt sagen. Ich meine, ich habe gar nichts gegen Herrn Lindner. Ich bin ein sympathischer Politiker, alles gut und so. Aber dieser Vorschlag ist einfach ärgerlich.
Ich fand dieses striking, weil der Staat in Wahrheit ja auf gar nichts verzichtet. Das war nämlich auch ein Argument dagegen. Oh, dann verzichten wir auf Steuern. Dann ist ja zu wenig Geld da für, ich weiß nicht, welche anderen Zwecke. Dabei wäre es ja logisch zu sagen, wenn da jetzt eine Überstunde entsteht, weil sie steuerbefreit wird, ja, nimmt der Staat an dieser Überstunde nichts ein. Vielleicht an der Produktion in dieser Überstunde über die Firmenbesteuerung, aber nicht bei dem Mann oder der Frau, der diese Überstunde leistet. Da entgeht etwas. Aber sonst würde die Überstunde ja gar nicht gemacht, wenn wirklich die Steuerbefreiung der ausschlaggebende Faktor wäre. Also der Staat verzichtet auf nichts, er gewährt mehr Freiheit, er schafft mehr Wachstum. Das ist doch eine Win-Win-Situation und davon haben wir echt nicht so viele.
Mein Punkt oder meine Aufregung rührt aber von was anderem. Ich finde, letztlich steht dahinter eine Wertedebatte. Es geht eigentlich darum, welche Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich haben und was macht die Politik, um diese Ziele zu erreichen. Und Stichwort Wertedebatte, es ist ganz, ganz interessant, dass jetzt in der letzten Zeit gerade eine Studie erschienen ist, die sich mit der Frage beschäftigt, entwickeln sich eigentlich die Gesellschaften immer progressiver, ja, also werden sozusagen die Werte der Menschen immer fortschrittlicher, was, weiß ich nicht, Selbstbestimmung angeht, Rolle der Religion, Rolle der Wissenschaft, Gleichberechtigung, Mann, Frau, wie man zu Homosexuellen steht, bla bla bla, also alles das, was wir so unter Progressivität verstehen, egal ob wir es jetzt gut oder schlecht finden, da gab es mal ja früher mal die These, je wohlhabender die Menschen werden, innerhalb der Gesellschaften, aber auch international im Vergleich zwischen den verschiedenen Ländern, je wohlhabender, desto progressiver. Und dann guckt man jetzt nochmal hin und hat festgestellt, oh, hoppla, das stimmt ja gar nicht mehr. Es gibt auch Progressive, es gibt sozusagen auch Leute und Gesellschaften, die werden wohlhabender und aber rückschrittlicher, traditioneller, konservativer. Und das finde ich eine ganz, ganz interessante Beobachtung, weil wir sehen es international, aber wir sehen es in Wahrheit eben auch in unserem eigenen Land. Und letztlich passt auch so ein Lindner-Vorschlag wieder dazu, denn er führt uns zurück in die Werte-Vergangenheit.
Damit kommen Sie nicht klar, ne? Damit kommen Sie nicht klar, dass das Pendel auch mal wieder zurückkommt. Und dass man nach 30 Jahren gesellschaftlicher Liberalisierung, vielleicht 50 Jahren sogar eher, mal sagt, oh, von hier an ist nicht jeder Fortschritt wirklich eine Verbesserung auf diesem Weg. Vielleicht haben wir sogar an der einen oder anderen Stelle übertrieben. Aus guten Motiven will ich dahingestellt sein lassen. Und jetzt machen wir eben einen kleinen Rollback. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Beziehungsweise wir stoppen den vollen Lauf des Pendels in die eine Richtung, an bestimmten neuralgischen Punkten, wo wir das Gefühl haben, so jetzt geht's aber ein bisschen weit. Wo die Mehrheit das Gefühl hat, jetzt geht's ein bisschen weit. Schwierig wird's doch nur, und ich dachte ehrlich gesagt, darauf wollten sie hinaus, wenn dabei Rollback heißt, die Demokratie schaffen wir gleich mit ab. Wir finden die Demokratie nicht mehr gut genug, sondern haben lieber Autokraten, wie das in Europa zum Beispiel schon der Fall ist und von China und Russland und anderen vielen, vielen Ländern ganz zu schweigen.
Aber das ist doch jetzt genau, danke, dass Sie es nochmal dahin präzisieren.
Ich helfe Ihnen gerne.
Nein, jetzt mal ohne Spaß, ist doch wichtig. Das ist doch genau das Problem. Die Frage ist doch, ob hier nicht das gilt, was ist ja eins Ihrer Lieblingsbilder, was Sie immer über die EU benutzen, das Fahrrad, wenn es nicht in Bewegung ist, kippt es sozusagen um. Wenn der Fortschritt nicht in Bewegung ist, kippt er um. Die Frage ist, fängt die Demokratie nicht an, sich selber aufzulösen, wie bei so einer Autoimmunkrankheit, sich so selber so wegzuessen, wenn sie nicht immer weiter nach vorne getrieben wird im Sinne von so einer gesellschaftlichen Bewegung, die immer mehr Emanzipation will, immer mehr Befreiung will, die sozusagen das Leben der Menschen immer weiter verbessern will. Fängt sie dann nicht automatisch an, in so einem eigenen Rollback sich platt zu machen? Und wir haben es in Osteuropa erlebt, wir erleben es in den Vereinigten Staaten von Amerika, letztlich erleben wir es sozusagen in Frankreich, wenn Le Pen Präsidentin wird, das ist ja das was nächste, was droht. Und die Frage ist, wir erleben es jetzt im Herbst, wenn die AfD in Ostdeutschland ein Drittel der Stimmen bekommt. Natürlich, da können Sie sagen, wieso, die sind doch alle nur konservativ und die sehen das mit Mann und
Sie
Frau
haben recht.
Und Transgender, alles ein bisschen anders. Aber die Bedrohung der Demokratie ist doch dann quasi gleich um die nächste Ecke.
Nein, wenn es in die Bedrohung der Demokratie umschlägt, haben Sie völlig recht. Und die Frage ist, woher kommt das? Und was muss man tun, um dieser Bedrohung Herr zu werden? Und die Lösung kann nicht darin bestehen, zu sagen, nein, wir brauchen noch mehr von dieser Entwicklung, von der ursprünglichen Entwicklung, die uns an diesen Punkt ja geführt hat. Also wir brauchen noch mehr Liberalisierung. Wir brauchen noch mehr...
Ah, die Schwulen und die Frauen sind schuld, dass jetzt die AfD im Osten gewählt wird. Ist es das, was Sie meinen?
Nein. Und Sie wissen ganz genau, dass ich das nicht meine. Ich glaube aber sehr wohl, dass ich bestimmte überschüssige Energie in Richtung gesellschaftlicher Liberalisierung, Minderheitenpolitik, sich so gut polarisieren lässt, dass man sich sehr gut überlegen sollte, ob man unbedingt dieser Art Debatten jede Woche neu vom Zaun brechen sollte. Nehmen Sie nur ein Beispiel, ein aktuelles. Diese Bundesregierung will aus mir unerfindlichen Gründen an die Regelung des Paragraphen 218, der den Frauen in Deutschland spät, viel zu spät, aber immerhin ermöglicht hat, Abtreibungen vorzunehmen unter gewissen Regeln. Das möchte diese Regierung verändern, rechtlich, juristisch verändern, was ein ungeheuer polarisierendes Thema werden wird, ohne dass sich für die einzelne Frau materiell etwas ändert, die abtreiben möchte. Es ändert sich nichts.
Ich bin nicht Ihrer Meinung. Ich bin deshalb nicht in Ihrer Meinung bei diesem Abtreibungsthema.
Aber verstehen Sie meinen Punkt?
Ich verstehe Ihren Punkt. Aber ich verstehe Ihren Punkt sogar sehr, sehr gut. Und ich finde es auch gut, dass Sie gerade dieses Beispiel nehmen. Denn man könnte sagen, so wie Sie das tun, dadurch, dass sich für die Frauen am Ende gar nichts ändert, ist es ein Fass, was wir lieber nicht aufmachen sollten, weil es uns dann nur um die Ohren zu fliegen droht.
Es geht den Leuten, die es betreiben, glaube ich, ums Prinzip der Liberalisierung, der gesellschaftlichen Liberalisierung. Da fehlt ein Schritt, das kann sein. Aber mein Punkt ist ja, möglicherweise ist dieser Schritt ein weiterer, kleiner, großer Schritt zu viel und verstärkt eben jene Kräfte, die am Ende in Ostdeutschland dann womöglich 30% kriegen.
Aber das Abtreibungsthema ist ja nun bewusst, weil es in einer Zeit geklärt wurde, als die Verhältnisse noch anders waren, hat man versucht, einen Kompromiss zu finden, der ja eigentlich auch für eine Demokratie oder so eine offene Gesellschaft ein unwürdiger ist. Weil man hat sozusagen etwas straffrei gehalten, was aber im Prinzip nicht erlaubt ist. Das heißt, man hat einen bewussten Widerspruch da einen gebaut oder den eine Paradoxie sozusagen geduldet. Und natürlich könnte man sagen, auch im Sinne einer Rechtskulturhygiene muss das irgendwann mal abgeräumt werden und man sagt irgendwie, Leute, jetzt hört doch mal auf, von mir straffrei und so. Es ist einfach legal, es ist einfach erlaubt und das sind die Regeln, die wir uns als Gesellschaft gegeben haben, um mit diesem sehr, sehr komplexen Problem, bitte, ja, also schwieriges, ethisch sehr, sehr schwieriges Problem, um damit umzugehen. Das wäre in der Tat ein Fortschritt, aber ein Fortschritt total im Sinne unseres Systems, weil es einfach auch ein Fortschritt zu mehr Aufrichtigkeit hin wäre.
Augstein, in der Sache sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander. Ich glaube nur, diese Demokratie, wie viele andere auch schon, ist an einem Punkt angelangt, wo gesellschaftliche Liberalisierung, Politik von links der Mitte, kein Selbstzweck mehr sein kann. Weil die Widerstände aus sich aus 1000 verschiedenen Quellen speisenden Milieus so groß geworden sind, so grundsätzlich geworden sind, dass sie aus Versehen den ganzen Laden mit wegspülen. Wenn Sie so wollen, niemand, die das jetzt betreiben, diese Veränderung am Paragraph 218, möchte die Demokratie in Gefahr bringen. Das weiß ich auch. Aber er riskiert es auf eine gewisse Art und Weise, indem er den antidemokratischen Kräften, die das System ganz weghaben wollen, noch einmal, wenn man so will, den Ball auf den Elfer legt.
Alles klar. Point well taken sozusagen. Nur Sie müssen sich trotzdem dann überlegen, in diesem Systemwettbewerb, den es jetzt ja offensichtlich in einem viel stärkeren Maße gibt, als wir das gedacht haben, zwischen den Autokratien in China, in Russland, in der Türkei, meinetwegen in Teilen Südamerikas, vielleicht bald sogar wieder in den Vereinigten Staaten und uns auf der anderen Seite, also diesem liberalen Europa. Wo wollen wir da eigentlich stehen? Wo machen Sie denn die Grenze? Wo liegen denn dann wirklich die Unterscheidungen sozusagen? Also kurz, was sind denn dann diese westlichen Werte, für die wir angeblich überall auf der Welt eintreten wollen? Und ich finde, an solchen Fragen merkt man es dann.
Augenmaß des Einzelnen und des Staates ist zum Beispiel so ein westlicher Wert. Und Sie sehen ja, wohin das Abtreibungsthema beziehungsweise dieses Liberalisierungs- und immer weiter, weil das Fahrrad muss immer weiter fahren, sonst fällt es um. Es hat ja keinen Fahrradständer, haha. Sie führen kann. Das hat zu Donald Trump geführt. Und Donald Trump wiederum hat dazu geführt, dass in einzelnen Bundesstaaten der USA jetzt ein Abtreibungsrecht aus dem Mittelalter gilt. Wirklich aus dem Mittelalter von 1864. Da darf eine Frau nicht abtreiben, wenn Inzest an ihr begangen worden ist. Dahin hat das Übertreiben von liberalen, grundsätzlich positiven, und da stehe ich auch hinter, Ideen geführt, die haben nämlich zu Donald Trump geführt.
Ja, also wie gesagt, das ist genau, dem würde ich wirklich vehement widersprechen. Leute, die progressive Politik machen, sind dann schuld praktisch. Das ist eben so, da können Sie gleich sagen, irgendwie die Frau, die mit kurzem Rock rausgeht, ist selber schuld, wenn sie vergewaltigt wird, weil sie hat dazu aufgerufen. Leute, die progressive Politik machen, fordern die anderen, überfordern die anderen, die dann praktisch mittelalterliche Politik machen, setzen 6 Blume.
Der Klempner sagt, und jetzt kommen wir auf die guten alten Berufe zurück, von denen wir vorhin auch schon mal sprachen, der Klempner sagt, nach fest kommt ab.
Was?
Der Klempner, der die Schraube festzieht, sagt, man darf sie nicht so festziehen, wie man kann, weil nach fest kommt ab.
Ab ist doch das Stichwort. Es läuft nämlich gerade die Abstimmung zum Deutschen Podcastpreis und da können alle Leute für uns abstimmen. Also stimmt ab.
100 in der Mal, Kategorie, abends. Würde auch keiner glauben, in der Kategorie Newcomer,
also Newcomer
kann man
hätten,
abstimmen.
Das hätten Sie auch nicht gedacht, dass Sie nochmal Newcomer sein werden.
Die ganze Tag und die ganze Nacht kann man abstimmen und da darf man sogar Überstunden für machen.
Stimmt, dafür, da bin auch ich dafür, dass Sie Überstunden machen, liebe Hörerinnen und Hörer. In diesem Sinne, auf Wiederhören.
Dankeschön. Und der Überstunden-Link, wo man da abstimmen kann, der ist in der Beschreibung des Podcasts.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.